Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und den sichtbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Außerdem sprechen wir über das SPD-Parteispitzenduo Esken Walter-Borjans. Fast 100 Tage im Amt, eine kleine Bilanz und wir gehen nach Baden-Württemberg. Dort will ein AfD-Bürgermeister das Handtuch werfen. Guten Abend. Immer mehr Nachrichten von Infizierten, auch die Zahl der Toten steigt. Das war absehbar. Und daher mahnt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass alle doch wirklich mithelfen sollen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Halle in Sachsen-Anhalt schließt als erste deutsche Stadt alle Schulen und Kindertagesstätten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagt eine Reise nach Stockholm ab. Hamburg verzichtet auf den Frühlingsdom, kein Volksfest also. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist nicht zur Ministerpräsidentenkonferenz nach Berlin gefahren, wegen eines Corona-Verdachts im Stuttgarter Landtag. Sogar die Mars-Mission in diesem Sommer ist verschoben worden. Das nur allein die Nachrichten von heute. Die ersten solcher konsequenten und zum Teil auch drastischen Maßnahmen gab es im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Dort sind seit 3 Wochen Schulen und Kitas zu und das auch noch bis zum Ende nächster Woche. Die Menschen dort haben die Auswirkungen also schon länger zu spüren bekommen. Vivien Leue, wie ist die Situation aktuell dort?
Ja, das Virus, das kann man wirklich sagen, hat das öffentliche Leben dort zum Erliegen gebracht, vor allem im Ort Gangelt. Das ist der Ort, aus dem das Ehepaar stammt, von dem hier als erstes bekannt wurde, dass es das Virus in sich trägt. Und der Bürgermeister von Gangelt, Bernhard Hohlen, der erzählte mir heute noch.
Alles ist zurückgefahren. Dadurch, dass die Kinder zu Hause sind, merkt man wirklich, sag ich mal, dass der Straßenverkehr weitaus weniger ist, dass viel weniger Menschen in den Geschäften sind. Die Gastronomie hat leere Häuser.
Man hat es gehört, ich habe mit Herrn Tholen telefoniert, mit dem Bürgermeister von Gangelt, weil wir nun auch selbst, wir Mitarbeiter vom Deutschlandfunk, keine Dienstreisen mehr in den Kreis unternehmen dürfen. Das ist ja der Kreis, der bisher in Deutschland als einziger vom Robert-Koch-Institut als besonders betroffen, also als rote Zone eingestuft ist. Und die Befürchtung ist groß, dass wir, also in diesem Fall dann ich, das Virus in den Sender tragen könnten. Und natürlich möchte man mich von Seiten des Arbeitgebers da auch schützen.
Und man will ja auch nicht, dass wir von Interviewpartner zu Interviewpartner das Virus tragen. Wir sollen die Füße stillhalten und da stellt sich die Frage, wir sehen, dass die Menschen im Kreis Heinsberg, wenn zwar zum Beispiel Geisterspiele im Fußball stattfinden, also das Stadion für Besucher geschlossen ist, aber die Fans sich trotzdem treffen und stattdessen die Kneipen voll sind und alle dort in drangvoller Enge stehen.
Der Landrat des Kreises, Stefan Pusch, der sprach da heute von einer großen Irrationalität, die er beobachtet. Also die Menschen im Kreis Heinsberg, sagt er, die wissen einfach, da müssen wir jetzt durch, wir müssen uns da jetzt einschränken. Das wird auch wieder vorbeigehen, die helfen sich untereinander. Die Stimmung sei eher von Zusammenhalt als von Panik geprägt. Aber es gibt eben irrational, einerseits in die volle Kneipe zu gehen, aber andererseits zum Beispiel Menschen aus Heinsberg zu meiden. Denn das ist das, was aktuell passiert. Viele Firmen, zum Beispiel hier aus Düsseldorf, die haben Mitarbeitern aus dem Kreis freigegeben oder die müssen von zu Hause arbeiten.
Das, was in Heinsberger passiert, die kommen nicht mehr aufs Firmengelände, die können ihre Arbeit nicht mehr verrichten, den Firmen wird der Zugang verwehrt, die werden an Aufträgen dürfen, die nicht mehr teilhaben, allein weil sie Heinsberger sind.
Ja, und da sagt er, das kann doch nicht sein, das ist doch dann ein bisschen zu stark, diese Reaktion. Und da wünscht er sich wirklich mehr Gelassenheit. Er sagte auch mehrfach, die meisten Getesteten im Kreis, die sind ja gar nicht positiv getestet. Also viele, die gesund wirken, die sind wahrscheinlich auch gesund. Er hofft, dass da ein bisschen die Heinsberger nicht mehr so diese Fahne des Coronavirus um sich tragen.
Viele Messen sind abgesagt, Frau Leue. Großveranstaltungen finden nicht mehr statt. Wie groß sind die Auswirkungen des Coronavirus auch außerhalb ja von Heinsberg?
Tatsächlich jetzt schon zum Teil katastrophal, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe in den letzten Tagen viel mit Hoteliers, Gastronomen, Taxifahrern, Bäckern gesprochen in Düsseldorf und Köln. Sie haben mir alle gesagt, wie hoch die Umsatzeinbußen sind und wie wenig sie darauf vorbereitet waren. Hier zum Beispiel Peter Lück aus Düsseldorf.
Ich hatte jetzt Messefirmen, die sollten ungefähr 800 belegte Brötchen kriegen. Und Ende des Monats hatte ich eine Firma, die sollten so Umsatzvolumen 4.000 Euro. Findet nicht statt.
Und auch ähnlich sieht es in der Gastronomie aus. Da habe ich mit einem Gastronomen gesprochen, Thomas Demske.
So eine massive Angst, wie ich jetzt auch habe wirtschaftlich und auch meinem Personal gegenüber, hatte ich noch nicht.
Ja, weil einfach er sagt, es sagen Stammtische ab mit älteren Menschen, es sagen Veranstaltungen ab, die Messegäste kommen nicht. Also das ist ganz schlimm. Aber wirklich dramatisch ist es vor allem im Taxigewerbe. 60-70% weniger Fahrten haben sie, sagte mir der Chef der Düsseldorfer Taxigenossenschaft, Dennis Klusmeier.
Ich glaube, das erlebt man auch hoffentlich nur einmal im Leben. Hier wird eine Dramatik ins Taxigeschäft gebracht, die ist ja erschütternd. Wir brauchen Hilfe. Schnell. Sonst haben wir hier tatsächlich Pleiten.
Und das nach den Gesprächen auch in anderen Gewerben, das muss ich auch sagen. Ich glaube, da wird eine Welle von Insolvenzen auf uns zurollen.
Nehmen wir das Wort Hilfe mal auf. Die Bundesregierung hat Hilfen in Aussicht gestellt. Unter anderem Vereinfachung der Beantragung von Kurzarbeitsgeld, Überbrückungskredite. Das wird wohl angenommen, kann ich mir vorstellen.
Ja, von manchen, die tatsächlich da auch noch wissen, wo sie sich zu informieren haben, aber viele wissen überhaupt nicht, wo kriege ich die Informationen dafür her, wie mache ich das überhaupt? Bäcker Lück sagte mir, ja, da müsse er jetzt mal mit seinem Steuerberater reden. Man muss sagen, das sind Betriebe, die haben vielleicht 2 Mitarbeiter, die haben keine Personalabteilung. Die haben einfach immer gearbeitet und es hat alles funktioniert und jetzt plötzlich müssen sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Das Informationsdefizit ist sehr hoch, also die Fragen sind ganz groß. Was kann ich tun, um jetzt wirklich Überbrückungsgeld zu bekommen oder Hilfen zu bekommen? Manche sagen auch, das hilft mir jetzt nichts, wenn ich Kurzarbeitergeld habe. Mein Bäcker muss morgens um 5 Uhr da sein und um dann später Feierabend machen. 2 Stunden weniger geht da einfach nicht im Arbeitsablauf. Also da gibt es noch viele, viele Fragezeichen, die noch nicht beantwortet sind.
Und wir sind ja noch längst nicht, wenn man die Virologen hört, auf dem Höhepunkt angekommen. Manche rechnen erst im Sommer damit. Wie halten das diese kleinen Unternehmen durch?
Schlecht. Also das ist tatsächlich so. Viele haben einfach nicht die großen Rücklagen, weil es nie notwendig war, weil es immer irgendwie ging. Es gab mal einen schlechteren Sommer. Es gab mal eine kurze Phase. Darauf sind sie eingestellt. Aber sie sagen, wenn das jetzt wirklich nicht nur ein paar Wochen, sondern 2, 3, 4 Monate lang geht, dann wird es schwierig. Und da sagte mir auch noch einmal Landrat Pusch vom Kreis Heinsberg.
Wir hatten in den letzten Jahren so viel Neuansiedlung von potenten Unternehmen, dass uns die Gewerbeflächen ja ausgehen. Und das tut natürlich schon weh, wenn Sie das Gefühl haben, durch irrationale Ängste werden jetzt die positiven Ergebnisse von vielen Jahren Wirtschaftsförderung jetzt zunichte gemacht.
Ja, also er sagt, viele Firmen, die neu sind, jung sind, die könnten jetzt tatsächlich in die Insolvenz rutschen.
Vivien Leue über Heinsberg, die Wirtschaft und Corona. Danke. Fast 100 Tage sind sie im Amt, Saskia Esken und Norbert Wolter-Borjans, das erste Duo an der Parteispitze der SPD. Von der Basis gewählt haben sie sich gegen Clara Geiwitz und Olaf Scholz durchgesetzt. Als GroKo-Kritiker haben sie die Wahl gewonnen. Mit einem stärkeren linken Profil wollen sie die SPD voranbringen. Was in den Umfragewerten aber nicht zu sehen ist. Sie haben viele Vorschläge gemacht. Ein höherer Spitzensteuersatz, eine Bodenwertzuwachssteuer oder höhere Rentenbeiträge für Gutverdienende. Von all dem ist nicht viel zu sehen. Und es beschleicht einen das Gefühl, die beiden sind so richtig nicht in der SPD verankert. Aber vielleicht ist dieser Blick zu grob. Vielleicht steckt in diesem Spitzenduo mehr als vermutet. Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio. Fast 100 Tage Esken Wolter-Borjans. Ist der Eindruck richtig? Hier ist die Parteispitze, da ist die Partei und dazwischen klafft eine Lücke?
Ja, ich würde sagen, das kann man so sehen mit Blick auf die oft zitierte Berliner Blase, auch die bei den Sozialdemokraten hier in der Hauptstadt. Ja, da hat es sehr, sehr große Vorbehalte gegen die beiden gegeben. Und eigentlich hatte ja kaum jemand mit deren Wahl gerechnet. Mittlerweile habe ich den Eindruck, sind sie angekommen. Das war nicht ganz so einfach. Das haben wir auch erlebt, etwa in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus. Denn da gab es zunächst einmal nicht für jeden der beiden ein eigenes Büro. Also man war absolut nicht vorbereitet. Auch in der SPD-Zentrale war man davon ausgegangen, dass Olaf Scholz und Clara Geiwitz das Rennen um den SPD-Vorsitz machen würden. Und da hat man wohl geglaubt, ja, der Scholz hat ja ein Ministerbüro und kann erst mal von dort aus regieren. Jetzt hat sich das so ein bisschen eingeruckelt. In unmittelbarer Nähe zueinander haben sie zwei Büros mit einem gemeinsamen Empfangsbereich. Und man hat sich auch die eigenen Mitarbeiter geholt, Mitarbeiter, denen man vertrauen kann. Also man findet sich zusammen im Parteiapparat, im Vorstand. Aber es hat so ein bisschen gedauert, bis diese Lücke dann zwischen den beiden und der Partei, wenn wir jetzt über die Funktionäre sprechen, bis diese Lücke geschlossen werden konnte.
Aber was ist mit Ihren Ideen, die Sie haben? Kommen die bei den Funktionären und auch bei den Mandatsträgern an?
Nicht immer gut, würde ich sagen, nach wie vor. Man hat das immer wieder gesehen unter dem Aspekt, was Sie da vorschlagen, was bedeutet das für die Große Koalition, fürs Regieren. Und da haben viele gesagt, aus Angst vor dem Tod, angesichts der schlechten Umfragewerte der SPD dürfen wir nicht den Selbstmord suchen. So haben das viele Sozialdemokraten gesehen. Also man wollte keine radikalen Forderungen nach der Vermögensteuer, nach dem totalen Bruch mit Hartz IV, nach dem Mindestlohn. Da ist ja dann auch vieles weichgespült worden, schon beim SPD-Parteitag. Und alle, ich würde das gerne noch einmal einspielen, alle hatten ja erst einmal die Worte, insbesondere von Saskia Esken im Ohr, was sie mit Blick auf das Regieren mit der Union gesagt hat.
Die GroKo hat keine Zukunft. Na, ich bin der Meinung, dass wir aus der Großen Koalition aussteigen sollten. Nach Bewertung dessen, was wir bisher geschafft haben, dessen, was wir noch schaffen können und dessen, was wir nie reinschreiben konnten in diesen Koalitionsvertrag.
Also das haben viele immer noch präsent, diese Aussagen, die Angst vor dem Bruch der Großen Koalition, die war zu spüren, insbesondere in der Fraktion. Und die Fraktion hat da sicherlich eine ganz wichtige Rolle gespielt, insbesondere der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Ich sag mal, die beiden so ein bisschen einzunorden, also kein überstürzter Rückzug aus der Großen Koalition. Er hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Laden nicht auseinandergeflogen ist.
Gehen wir von der innenpolitischen Seite mal weg in die Außenpolitik. Wie profiliert sich da das Spitzenduo, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik?
Ja, da haben wir das Ganze sehr kritisch verfolgt, auch in der vergangenen Woche. Und da lässt die außenpolitische Expertise sicherlich zu wünschen übrig. Also vielleicht ist das auch zu viel erwartet. Er, Norbert Walter-Borjans, ein Finanzpolitiker, sie eher ein Nerd, eine digitale Expertin. Als solche ist sie ja vornehmlich in Erscheinung getreten. Was die Flüchtlingsfrage anging, da war man lange Zeit nicht sprechfähig, war selbst letzte Woche im Willy-Brandt-Haus bei der ersten Pressekonferenz und erst auf Nachfrage hat man da eine Position entwickelt. Wie gehen wir mit Erdogan um? Was tun wir mit Blick auf Syrien? Was tun wir in der Russland-Frage? Und da sind Rolf Mützenich und Heiko Maas, der Außenminister, sind die Experten in der SPD und da bedurfte es beispielsweise einer Sondersitzung der Fraktion, um da eine einheitliche Linie zu finden. Also da war von der Parteispitze reichlich wenig zu hören.
Auch was das Helfen angeht. Es waren immer die Zahlen, 5000 Flüchtlinge sollen nach Deutschland kommen, jetzt sind es noch 1500.
Das sehe ich genauso. Da hat man sich kleinreden lassen gewissermaßen, auch von der Unionsseite. Und von den 5000 hatte auch Horst Seehofer, der Innenminister, vor dem Koalitionsausschuss am vergangenen Wochenende noch gesprochen. Die Zahl stand im Raum und letztlich hat man klein beigegeben und hat gesagt, maximal nimmt die Europäische Union, nicht einmal Deutschland, 1500 Menschen auf. Also in der Tat, da hat man vorher den Mund sehr weit aufgemacht und hat sich dann der Koalitionsräson unterworfen.
Also von der Fraktionsspitze so ein bisschen eingenordet, außenpolitisches Profil ist nicht so richtig vorhanden. Was ist denn mit den Gewerkschaften? Wie stehen die Gewerkschaften zu Esken und Walter-Borjans?
Also ich würde sagen, da ist das Verhältnis so gut wie schon lange nicht mehr. Die Parteispitze verfolgt eine, muss man ja sagen, linke Politik. Das findet Zustimmung bei den Gewerkschaften. Etwa wenn die beiden sich gegen die Forderungen der Union wehren, die Unternehmenssteuern zu senken. Man begrüßt, dass sie auf eine Finanztransaktionssteuer drängen, dass sie beim Mindestlohn, bei der Vermögensteuer, auch bei Hartz IV etwas erreichen wollen, wenngleich natürlich auch im Gewerkschaftslager alle wissen, das sind Positionen mit Blick auf die nächste Bundestagswahl. Da ist sehr wenig jetzt mit der Union noch zu erreichen. Da wird weiterhin der Traum geträumt von einem Linksbündnis.
Was ist mit der Basis, die ja nun die beiden gewählt hat? Wie denkt die über die Parteispitze jetzt?
Da findet sich im Grunde viel Zustimmung nach wie vor mit Blick auf die beiden. Denn deren Wahl hat ja gezeigt, die Jungen, die Jusos, die standen überwiegend geschlossen hinter Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Der ganze Landesverband Nordrhein-Westfalen hat sich für sie ausgesprochen. Und viele begrüßen auch diesen Linksruck in der Politik. Die begrüßen, dass sich die Sozialdemokraten damit deutlicher absetzen vom Koalitionspartner, von der Union, dass der Bürger dann bei der nächsten Bundestagswahl wirklich auch eine Wahl hat, dass da Verteilungsfragen angesprochen werden. Da sagen viele, das hat Martin Schulz auch schon versucht. Und da gab es ja diesen kurzzeitigen Hype, wo die SPD mal mit 30% gehandelt wurde. Die Basis sieht die beiden auch ganz gern, etwa im Kommunalwahlkampf in Bayern, wo zum Beispiel in der vergangenen Woche Norbert Walter-Borjans gewesen ist. Anders allerdings in Hamburg, das ist die große Ausnahme, das ist Scholzland. Und da fand ich ganz bezeichnend, trotzdem, das würde ich gerne auch nochmal einspielen, hat Norbert Walter-Borjans am Wahlamt nach der Wahl in Hamburg am 24. Februar diesen Wahlerfolg auch für sich, für die neue SPD-Spitze im Bund in Anspruch genommen.
Die Hamburgerinnen und Hamburger haben grundsolide Regierungspolitik in Hamburg honoriert. Und sie haben in den letzten Wochen aber auch erfahren, was es heißt, wenn die Bundespartei einen klaren Kompass hat. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel einen guten Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet hat.
Also da gehörte meiner Ansicht nach schon eine gewisse Chuzpe dazu, diesen Erfolg für sich zu beanspruchen. Das haben sie in der Tat dann aber am Wahlamt versucht.
Bleiben wir mal beim Thema Wählen. Bleiben wir bei der Basis. Kann die sich einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin vorstellen, also Esken oder Walter-Borjans?
Das kann sich der eine oder andere vorstellen, aber wir haben das ja auch angesprochen, auch mit Blick auf die Außenpolitik haben sie nicht die Reputation und da sagen viele, sie können das nicht. Also sie haben nicht die nötige Erfahrung, sie werden das nicht machen und insbesondere haben sie auch im parteiinternen Wahlkampf immer wieder gesagt, das ist jetzt nicht unser vorrangiges Ziel, einen SPD-Kanzlerkandidaten aufzustellen. Wir müssen erstmal wieder inhaltlich Vertrauen bei den Wählern zurückgewinnen. Also da haben sie den Ball doch sehr flach gehalten, haben mittlerweile wieder zurückgerudert und haben gesagt, natürlich muss die SPD einen Kanzlerkandidaten haben. Und da bringt sich ja auch einer ins Spiel, Olaf Scholz, der Finanzminister, der Vizekanzler, gerade nach dem Wahlsieg in Hamburg, den der ja wiederum auch zu großen Teilen für sich reklamiert hat, sieht der sich schon wieder im Rennen.
Wäre er denn für die beiden hinnehmbar?
Das ist die ganz große Frage. Im Grunde eigentlich nicht. Denn die beiden haben ja diese parteiinterne Wahl, das Rennen um den SPD-Vorsitz als Gegenmodell zu Olaf Scholz gewissermaßen gewonnen. Und da wäre es schon ein wenig schräg, wenn die beiden jetzt ausgerechnet Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten vorschlagen würden. Die Zeit drängt allerdings und die beiden wollen von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch machen. Sie wollen einen Kandidaten sehr bald benennen. Dazu wurden sie auch aufgefordert, etwa gerade von Kevin Kühnert, dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, Juso-Chef, also der große Befürworter der beiden, hat sie jetzt auch dazu gedrängt, bald Klarheit zu schaffen. Ich vermag mir das schwer vorzustellen, dass die beiden sich für Scholz entscheiden werden, ihn vorschlagen werden. Auf der anderen Seite muss man die Frage stellen, ist das Personalangebot der SPD wirklich groß genug, dass man eine andere charismatische Persönlichkeit finden könnte, obwohl charismatisch, das wird eben auch bei Olaf Scholz, gerade von seinen Gegnern, immer wieder in Frage gestellt.
Da sprechen wir dann ein anderes Mal drüber. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio mit einer kleinen Bilanz zu fast 100 Tagen SPD-Parteispitzenduo Esken Walter-Borjans. Danke. Wie geht man mit einer Freundschaft um, wenn die Freunde in einem ganz wesentlichen Punkt plötzlich unterschiedlicher Meinung sind? Schließt man diesen Streitpunkt dann aus und konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten? Oder diskutiert man weiter und streitet sich auch immer weiter? Oder stellt man die Freundschaft zur Disposition? Diese Fragen stellen sich gerade viele Politiker im Saarland. Der Punkt, um den es sich dreht, sind Beschlüsse von Städten und Landkreisen in Polen, sich zu einer sogenannten LGBT-freien Zone zu erklären. LGBT-frei heißt, nur heterosexuelle Menschen sind erwünscht. Alle anderen, ob homo oder bisexuell, sind unerwünscht. Das verstößt gegen die Grundrechte, sagt das Europäische Parlament und hat deshalb Polen auch schon eine Rüge erteilt. Aber wie geht das weiter? Wie eben geht man damit zum Beispiel in einer Städtepartnerschaft um? In Saarland gibt es davon eine ganze Menge mit polnischen Städten. Eigentlich ist man seit Jahren gut befreundet. Tonja Koch zeigt auf, wie schwierig so vieles geworden ist.
Armin König ist Bürgermeister der saarländischen Gemeinde Illingen. Die 16.000 Einwohner zählende Kommune pflegt intensive Kontakte nach Frankreich und nach Polen. Darunter ist auch das Städtchen Tuchow im Südosten Polens. Aber die Städtepartnerschaft steht vor einer harten Belastungsprobe, denn Tuchow zählt inzwischen zu jenen etwa 100 Gemeinden, die sich zur LGBT-freien Zone erklärt haben. Das aber gehe gar nicht, sagt Bürgermeister König.
Wir können nicht zulassen, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Selbstbestimmung diskriminiert werden. Das wäre ein völliger Verstoß gegen unsere Werte.
Aufgeschreckt wurde König durch die Haltung der französischen Partnerschaft von Tuchow Saint-Jean-de-Bray. Die Kleinstadt an der Loire hat ihre Städtepartnerschaft aufgekündigt. So weit möchte König im Moment noch nicht gehen. Er hat einen Brief an den Stadtrat von Tuchow geschrieben und darin sein Unverständnis gegenüber der homophoben Kampagne zum Ausdruck gebracht. Denn der von der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS dominierte Stadtrat habe den diskriminierenden LGBT-Beschluss zu verantworten. So König.
Der Stadtrat wird also Gelegenheit haben, eine Stellungnahme uns gegenüber abzugeben. Wir haben aber auch klar angekündigt, wenn diese nicht befriedigend ausfällt, dass wir dann die Partnerschaft aussetzen wollen.
Der Bürgermeister ist nicht der Einzige, der sich die Frage stellt, wie halte ich es mit der Partnerschaft zu Polen? Die Beziehungen des Saarlandes sind vielfältig. Das Land ist mit der Woiwodschaft Podkarpatie verbandelt. Das Karpatenvorland ist eine von 16 Regionen Polens und liegt im Südosten des Landes an der Grenze zur Ukraine. An der Spitze der Region steht ein vom Regionalparlament gewählter Marschall. Und auch dieser hat inzwischen Post von der saarländischen Landesregierung erhalten. Denn die Woiwodschaft sei durch einen entsprechenden Beschluss ebenfalls Teil der fragwürdigen Stimmungsmache gegenüber Schwulen und Lesben, sagt Europaminister Peter Strobel.
Ich glaube, es ist dann wichtig, dass wir nachfragen, wie steht ihr denn dazu? Ich will ja von unseren Partnern wissen, was haben Besucher bei Austauschmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise eine andere sexuelle Orientierung haben, als das dort Mainstream ist. Deswegen glaube ich, muss man unter Freunden auch in der Lage sein, sowas offen anzusprechen.
Ob die Partnerschaften weiterhin mit Leben gefüllt werden können, hänge von der Antwort ab, so Strobel.
Wir warten jetzt mal ab, wie ist die Reaktion von den polnischen Partnern. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass wir sehr ernsthaft bei den polnischen Partnern hinterlegen, dass das mit uns nicht zu machen ist.
Es steht viel auf dem Spiel. Allein 28 Schulpartnerschaften bestehen zwischen dem Saarland und dem Karpatenvorland. Das ökologische Schullandheim Spoonshaus spielt dabei eine zentrale Rolle. Es hat sich zu einer lebendigen internationalen Begegnungsstätte gemausert. Regelmäßig treffen sich hier Schulklassen aus dem Saarland, aus Polen, Frankreich und der Ukraine zu gemeinsamen Projektwochen. Die UNESCO setzt auf die Einrichtung ebenso wie das deutsch-polnische Jugendwerk. Deshalb setzt der Vorsitzende der deutsch-polnischen Gesellschaft im Saarland, Theophil Gallo, weiterhin auf Dialog.
Wenn ich die Partnerschaft einfriere oder abbreche, reiße ich Brücken ein.
Gallo ist Landrat im Saar-Pfalz-Kreis und besucht regelmäßig Schulen in seinem Landkreis. Diese Woche war er im Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasium zu Gast. Im Leistungskurs Geschichte kam er auch auf Polen zu sprechen.
Wir pflegen eine Partnerschaft seit 20 Jahren zu dem Landkreis Przemyśl. Wir werden jetzt eine neue Partnerschaft bekommen mit einem Landkreis, der sich Weinsud nennt. Wir haben eine Partnerschaft mit einem ukrainischen Rajon. Warum so viel? Weil wir mehr machen müssen.
Partnerschaften sind Plattformen des Dialogs.
Ob es verhindert werden kann, dass der politische Konflikt auch auf die gesellschaftliche Ebene hinüberschwappt, ist noch nicht ausgemacht. Die Schule wünscht sich das und auch ein Teil der Schülerschaft, Emma zum Beispiel, fände das gut.
Also ich persönlich würde es eher so sagen, dass die Schulen auf jeden Fall sich das selber angucken sollten, dort in den Ländern selbst. Klar, die Politik kann natürlich entscheiden, wir brechen den Kontakt ab, aber ich finde, dass jeder nochmal selber für sich entscheiden sollte, schließe ich mich dieser Meinung an oder nicht.
Manchmal sei es aber einfach nötig, Flagge zu zeigen, glaubt Maximilian.
Natürlich ist es immer so, dass eine Partnerschaft auch verbinden kann. Aber ich glaube, bei solch entschlossenen Leuten, die wirklich das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, dass sie solche schwulen- und lesbenfreie Zonen einrichten, dass man da mit Worten nicht mehr viel ändern kann und dass die in ihrer Meinung so entschlossen sind, dass es da keinen Sinn mehr ergibt, großartig eine Partnerschaft aufzubauen, weil sie sich ja bewusst sind, welchen Schritt sie damit gehen, weil sie bewusst sind, dass sie damit ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisieren und weil es ihnen schlichtweg egal ist.
Man dürfe den Provokationen nicht auf den Leim gehen, argumentiert hingegen der Landrat.
Wir haben keine Zeit, um Exempel zu statuieren. Da wird sich die polnische Seite nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil, das ist ja das, was man eigentlich will, dass man spaltet mit solchen Maßnahmen. Das ist für mich sowas von offensichtlich, dass da auch provoziert wird.
Eine einfache Lösung, wie auf die polnischen LGBT-Beschlüsse reagiert werden soll, zeichnet sich im Saarland nicht ab. Noch setzt man auf Dialog.
Tonja Koch über die schwierige Freundschaft zu polnischen Städten, die Menschen nur dann akzeptieren, wenn sie heterosexuell sind. Markus Söder. Seitdem er Ministerpräsident von Bayern ist, hat er den Verbalraufbold mehr oder weniger abgelegt. Aber kämpfen muss er doch noch. Manche in der CSU wünschen sich, er wäre ein Drachentöter, also einer, der heldenhaft die Jungfrau oder ein Dorf befreit. In diesem Fall wäre das die CSU und die Drachen all jene, die ihr Stimmen rauben, die AfD oder auch die Grünen. Bleiben wir im Bild. Würde Söder das Drachentöten gelingen, bekäme seine Partei wie in der Mythologie den Schatz, sprich die Stimmenzahl, die ein Regieren ermöglicht. Am Sonntag sind in Bayern Kommunalwahlen und da soll sich zeigen, ob Söder tatsächlich bis ins letzte Dorf hin die Kraft hat, die Drachen zu töten oder ob es vielleicht doch eine verwundbare Stelle gibt, die schicksalshaft wirken könnte. Tobias Krone war im bayerischen Kommunalwahlkampf unterwegs, um zu sehen, wie es die politischen Gegner mit einem Drachentöter halten.
In der bayerischen Politik ist es schon immer so gewesen. Wenn man erleben will, wie die CSU mit rechts kokettiert, dann geht man zum politischen Aschermittwoch nach Passau. In diesem Jahr aber ist das anders. Die CSU muss sich mit dem kurz vor Karneval verübten Anschlag von Hanau auseinandersetzen. Markus Söder macht den Schuldigen aus.
Es gibt einen parlamentarischen Arm der rechtsradikalen Szene. Es gibt mittlerweile ein legales Sammelbecken. Und das ist die AfD, liebe Freunde.
An der AfD arbeitet sich Söder ab, um seinen Mittekurs zu stabilisieren. Damit zieht der bayerische Ministerpräsident die Lehre aus dem Wahldebakel 2018. Damals hatte Söder mit Begriffen wie Asyltourismus weit rechts außen gefischt und trotzdem WählerInnen an die AfD verloren. Noch mehr Abwanderungen gab es allerdings ins Lager der Grünen, weshalb sich Söder seitdem programmatisch der Ökopartei zuwendet, Bäume umarmt und Blühstreifen sät. Doch was ist mit der Partei rechts von der CSU, die es laut CSU-Vorvater Franz Josef Strauß gar nicht geben dürfte? Eine Kongresshalle in Günzburg am schwäbischen Rand Bayerns. Zum Endspurt des Kommunalwahlkampfs hat die AfD eingeladen.
Die Grünen sind im Moment sehr populär und er schmückt sich gerne mit populären Leuten. Das macht jeder.
Sagt eine Teilnehmerin, die Markus Söder eigentlich gar nicht so schlecht findet, weil er sich ihrer Meinung nach nicht so viel von Angela Merkel sagen lassen würde. In den Reden der Politiker geht es an diesem Abend kaum um Kommunales, vielmehr um die wahrgenommene Jagd auf den Dieselmotor, die Diskriminierung deutscher Obdachloser und um die Geflüchteten an der Grenze zu Griechenland. Wer sich unter den knapp 90 anwesenden UnterstützerInnen umhört, merkt schnell, früher wählten viele hier die CSU, wie dieser jüngere Mann mit 3-Tage-Bart.
Ja, doch, ganz am Anfang, als Erstwähler habe ich CSU gewählt. Ich würde es nicht mehr machen. Für mich sind die Linke und die Grünen zum Großteil Sozialisten und Parteien, wo Koalitionen mit denen eingehen, die kann ich nicht wählen.
Auch die CSU werde demnächst mit den Grünen regieren, glaubt er. Ein Bild, das dem Landtagsabgeordneten Gerd Mannes, der die Kreistagsliste anführt, gefällt. Der AfD-Mann zählt sich nicht zum rechtsradikalen Flügel, sondern zu den Wirtschaftsliberalen und wirbt in seinem stark zerstrittenen Landesverband um Geschlossenheit.
Wir wollen den Bereich, den die CSU aufgegeben hat, rechts der Mitte, komplett bespielen. Es wäre ja nicht klug, sage ich jetzt mal, nur einen kleinen Teil dieses ganzen politischen Spektrums, das momentan leer gelassen wird, nicht zu bespielen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die CSU auf der grünen Seite Stimmen zurückholen will. Doch teils versucht sie es auch auf der rechten Seite, bei denen, die sich dem Fortschritt ebenso verweigern wie dem Gendersternchen und die auch in der Großstadt nicht auf ihren SUV verzichten wollen. Welche Widersprüche das erzeugt, lässt sich bei der Münchner Oberbürgermeisterkandidatin Christina Frank beobachten. Im sommerlichen Vorwahlkampf lud sie zunächst für Online-Videos Menschen aus dem Münchner Stadtleben zu Fahrradtouren ein.
Hallo ihr zwei! Hi! Ihr zwei seid ja total Yoga begeistert und ich bin ja auch ein riesiger Yoga-Fan. Erzählt mal, was ihr so macht.
38 Jahre jung, weiblich, unkompliziert und stets auf dem Rad unterwegs. Keine CSU-Kandidatin könnte besser für die neu ausgerichtete CSU stehen, wie sie sich Markus Söder vorstellt. Doch inzwischen hat sich Christina Frank beim Thema Mobilität auf die Seite der alten CSU geschlagen, wie hier bei einem Wahlkampfauftritt.
Und momentan erleben wir hier in München wirklich einen rot-grünen Klassenkampf gegen das Auto.
Im Winter fing die Münchner CSU plötzlich an, Plakate aufzustellen mit dem etwas belehrenden Motto »Wieder fair sein«. Steht da neben einem Fahrrad und einem Autosymbol. Darüber der Slogan »Rot-grüne Radikalpolitik bremst aus«. Garniert ist das Ganze mit Bildchen, die das Auto als einzige Alternative für alte, gebrechliche Menschen darstellen oder Mütter mit Kinderwagen als vermeintliche Opfer von Radraudis.
Das ist ausgesprochen populistisch, was die CSU da macht, weil sie nämlich tatsächlich den Menschen sagt, da kommt irgendwas, aber keine Lösung anbietet. Das schürt Ängste natürlich in der Bevölkerung, weil keiner so recht weiß, was kommt jetzt auf mich zu.
Ärgert sich Andreas Groh vom Fahrradclub ADFC in München. Eigentlich hatte auch er leise Hoffnung in die CSU-Kandidatin gesteckt. Hoffnung, dass sich im Radverkehr endlich was verbessert. Die Stadtrats-CSU, die in den vergangenen Jahren stark auf die Bremse getreten ist, bleibt auch mit Christina Frank draufstehen und verteidigt Autospuren und Parkplätze in Deutschlands Stauhauptstadt. Besonders besorgniserregend in Christina Franks Augen zwei neue knallrote Fahrradstreifen entlang der Fraunhofer Straße, eine Ausfallstraße durch ein Münchner Szeneviertel.
Es sind binnen kürzester Zeit 5 Gewerbetreibende pleite gegangen und mussten umsiedeln, weil sie nicht mehr angeliefert werden konnten oder weil sie nicht mehr von den Kunden angefahren werden konnten. Warum? Weil in der Nacht- und Nebelaktion die SPD zusammen mit den Grünen da alle Parkplätze gestrichen hat und dann Radwege ausgerollt hat.
Das mit den 5 Betrieben stimmt nicht ganz. Denn außer dem Ärger über die Parkplätze hatten die Geschäftsleute meist auch andere Gründe wegzuziehen. Pleite hat übrigens auch niemand gemacht. Andreas Groh vom Radclub folgert aus solchen Aussagen:
Naja, eigentlich geben wir als ADFC keine Wahlempfehlung ab, aber wer sozusagen diese Plakate anschaut als Radfahrer, der fühlt sich dort nicht angesprochen von dieser Partei und auch diesen Plakaten, glauben wir.
Und so dürfte zumindest im Kommunalwahlkampf der eine oder andere Fan deutscher Verbrennungsmobilität seine alte CSU wiedererkennen.
Tobias Krone mit der CSU und Markus Söder vor der Kommunalwahl in Bayern am kommenden Sonntag. Die Flüchtlingssituation 2015 hat Deutschland verändert. Manches ist offenbar geworden, die große Hilfsbereitschaft, die vielen Ehrenamtler, die zur Integration beigetragen haben. Aber es wurde auch Ablehnung offenbar und zum Teil absolutes Unverständnis, wie man nur so viele Menschen aufnehmen konnte. 2015 wirkt in vielem nach und damit wären wir in Burladingen in Baden-Württemberg. Seit 1999 ist dort Harry Ebert, der Bürgermeister. Viele Jahre leitete er die Amtsgeschäfte zur absoluten Zufriedenheit der Burladinger. Deshalb wählten sie ihn auch immer wieder. Und dann kam das Jahr 2015 und dann brauchte es noch 3 Jahre, bis Harry Ebert 2018 der AfD beitrat. Privatsache, sagt er, der einmal Polizist gewesen ist. Aber diese Privatsache sorgt im politischen Alltag für Stress und Wirbel. Da wurden Gemeinderatsmitglieder beschimpft und Journalisten vorgeführt. Jetzt hat der Bürgermeister seinen Rücktritt angekündigt und so mancher ist froh. Uschi Götz hat die aufgewühlte schwäbische Gemeinde besucht und dort die Geschichte mit den Journalisten erzählt bekommen, die auf einer Schulbank sitzen sollten.
Vor dem Sitzungssaal im Burladinger Rathaus auf der Schwäbischen Alb stehen eine Schulbank und 2 kleine Stühle, alles festgeschraubt auf einer Platte.
2 Plätze, einmal für die Hohenzollerische Zeitung und einmal für den Schwarzwälder Boten.
Erklärt Bernhard Hurm, Intendant des Theater Lindenhofs in Melchingen und seit kurzem für die Grünen im Burladinger Gemeinderat.
Bei der vorletzten Sitzung hat es in einer konzertierten Aktion, haben sich 2 oder 3 Leute, ich habe nicht mitgetragen, aber wir waren da auch dafür, dass man das macht, dass man diese Bank rausbringt.
Fraktionsübergreifend beförderten Gemeinderäte die Schulbank samt Stühlen aus dem Sitzungssaal. Die Bank ließ Burladingens Bürgermeister Harry Ebert aufstellen, Baden-Württembergs erster AfD-Bürgermeister. Sein Verhältnis zur örtlichen Presse ist, verkürzt ausgedrückt, zerrüttet.
Ich bin ja als Quereinsteiger gekommen. Ich war vorher bei der Polizei 18 Jahre lang und habe da zum Schluss eine Dienststelle geleitet. Und von daher war das für mich komplettes Neuland. Ich habe mit Kommunalpolitik aber noch gar nichts am Hut gehabt. Ich habe noch ein betriebswirtschaftliches Studium hinter mir gebracht.
Ebert sitzt in einem schmucklosen Dienstzimmer. In seiner dritten Amtszeit hat der fast 60-jährige begeisterte Läufer und Geländeradfahrer seinen Rücktritt angekündigt. Im Mai finden Neuwahlen statt. Er habe schon immer vorgehabt, nach 20 Jahren im Amt zu gehen.
Jetzt habe ich ein gutes Jahr überzogen. Es ist ja nicht so, dass es nur Ärger gibt. Es hat ja auch Spaß gemacht, so ein bisschen. Und jetzt ist es aber so, dass die Fronten im Gemeinderat so verhärtet sind, dass die teilweise meine Mitarbeiter angangen auch hier.
Nicht nur im Gemeinderat gibt es Ärger. Unternehmer Kaspar Pfister streitet sich seit fast 2 Jahren mit dem Bürgermeister und spricht von einer Misstrauenskultur in Burladingen und den 10 Ortsteilen.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis gab es wirklich ernst gemeinte Sorgen und Anfragen, ob ich mich eigentlich noch traue, alleine auf die Straße zu gehen, nachdem ich mich auch klar positioniert hatte. Und mir wurde auch mehrfach gesagt, dass andere Menschen da durchaus Angst haben.
Angst vor dem langen Arm des Bürgermeisters. Harry Ebert wurde 1999 als parteiloser Bürgermeister ins Amt gewählt, war anschließend kurz in der CDU und seit 2018 ist er in der AfD.
Und ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Herrn Ebert. Wir brauchen von der Stadt im Verhältnis ja nicht viel, aber die paar Dinge, die wir vielleicht klären mussten, ob das mit Baugenehmigung oder sonst, sind immer reibungslos erledigt worden.
Sagt Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Der Sport- und Freizeitbekleidungshersteller hat seinen Stammsitz in Burladingen. Unternehmer Grupp meint, die Gründe für Eberts Wechsel zur AfD zu kennen.
Der Herr Ebert ist ein Protestwähler, der verursacht worden ist, in meinen Augen, durch die Regierung, weil Frau Merkel in der Flüchtlingspolitik 2015 anschließend, wo sie erkennen musste, dass dieser Willkommensgruß ursprünglich richtig, aber in der Folge eben korrigiert hätte werden müssen, nicht die Größe hatte zu korrigieren.
2017 eskalierte ein Konflikt zwischen Bürgermeister Ebert und dem Gemeinderat tatsächlich bei einem Flüchtlingsthema. Die Gemeinderäte besuchten ein Jugendheim für minderjährige ausländische Flüchtlinge im nahen Hechingen. Während die Räte von einem Leuchtturmprojekt sprachen, redete Bürgermeister Ebert von einem Armleuchterprojekt. Die Gemeinderäte schimpfte er Landeier, worauf seine Stellvertreter um Entlassung baten. Das Landratsamt Zollern-Albkreis leitete ein Disziplinarverfahren ein. Ebert entschuldigte sich bei den Gemeinderäten, trat jedoch in die AfD ein.
Und da habe ich eigentlich darum gebeten, dass er das in der Öffentlichkeit klarstellt, weil wir jetzt als Unternehmen mit jetzt über 2000 Mitarbeitern, davon ungefähr 400 Mitarbeiter, die sich auf 60 Nationen verteilen und wir eben auch bei den Fachkräften auch auf ausländische Mitarbeiter angewiesen sind, gesagt habe, ich kann eigentlich jetzt nicht ein Projekt realisieren, mit dem ich in Verbindung gebracht werde zu ausländerfeindlichen Parolen.
Unternehmer Kaspar Pfister ist Inhaber der Benevit-Gruppe, die bundesweit auf die Pflege älterer Menschen spezialisiert ist. Im heimischen Burladingen trat Pfister als Bauherr eines Ärztehauses auf. Er ließ den Bau stoppen, um den Bürgermeister zur Vernunft zu bringen.
Nach etlichen Wochen und Monaten des Hin und Hers, dann erklärt, ja, er wird sich aus dem Projekt zurückziehen, um es nicht zu gefährden. Aber er konnte seine Distanzierung zu ausländerfeindlichen Aussagen, das konnte er nicht machen.
Das Ärztehaus ist längst eingeweiht, das Tuch zwischen Unternehmer Pfister und dem Bürgermeister zerschnitten. Im vergangenen Februar brachte Ebert weitere Menschen gegen sich auf. Er vermietete die Stadthalle an eine AfD-Splittergruppe, die dem rechtsnationalen Flügel zugerechnet wird. Vor der Halle demonstrierten etliche Bürger. Bei der Gemeinderatswahl im Mai 2019 zogen erstmals Grüne und AfD in das Gremium ein. Jeweils 4 Räte vertreten jetzt ihre Partei. Die Grünen hatten zuvor einen neuen Ortsverband gegründet, auch um der AfD Paroli zu bieten. Intendant Hurm wechselte dafür von den Grünen in Tübingen nach Burladingen.
Jetzt kann ich nicht mehr warten. Jetzt kann man nicht mehr warten und zugucken und jetzt muss man auch was tun.
Stärkste Kraft vor den Freien Wählern bleibt die CDU. Etliche Gemeinderäte berichten indes, Bürgermeister Ebert sei kaum noch im Rathaus anzutreffen und verlasse oft kommentarlos Sitzungen. Es sei gut, dass er jetzt aufhöre, sagt Hohm.
So macht Arbeiten keinen Spaß, ich glaube auch für ihn nicht. Und da das Feld zu räumen, um dass da was Neues entstehen kann, das finde ich ganz arg wichtig.
Uschi Götz über den bald ehemaligen ersten AfD-Bürgermeister in Baden-Württemberg. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Katharina Peetz für Sie zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend. Bleiben Sie gesund.